Sehen. So hieß unsere Verkündigung am letzten Sonntag. Ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Gleichnis ist mir die ganze Woche weiter durch den Kopf gegangen. Es hat mich nicht losgelassen, weil es wirklich im Kleinen alles enthält, was wichtig ist. Und ich möchte mit euch dem noch ein bisschen auf den Grund gehen und das vertiefen. Für die, die nicht da waren, Matthäus 13, 31 bis 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen so vor. Das Himmelreich ist einem Senfkorn vergleichbar, das ein Mann nahm und auf seinen Acker säte. Dies ist das kleinste unter allen Samenarten. Wenn es aber herangewachsen ist, dann ist es größer als die anderen Gartengewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ich erinnere euch daran, wir sprachen vom Reich Gottes und dass das Reich Gottes ganz anders ist als das Reich der Menschen. Der wichtigste Unterschied, denke ich, ist der, das Reich Gottes lebt von innen her. Das Reich Gottes ist das Reich des Inneren und das Reich der Menschen ist das Äußere. Denken wir an Macht, denken wir an Nationen, an Länder, an Krieg und an all diese Dinge. Und wir dürfen Bürger dieses Reiches werden, des Reiches Gottes. Und wenn wir mit dem Geist Gottes erfüllt worden sind und eine neue Geburt erlebt haben, dann sind wir in diesem Reich und leben da drin. Das Reich Gottes ist ganz anders, das will ich auch noch mal ganz kurz wiederholen, als das Reich unserer Gedanken und Möglichkeiten. Wenn uns das nicht mehr klar ist und wir irgendwann richtig fromm geworden sind, dann sind die beiden Reiche nämlich deckungsgleich. Dann können wir das gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Es ist gut, wenn wir eine sensible Unterscheidung in unserem ganzen Leben uns bewahren. So denke ich als Mensch. Aber so denkt mein Vater im Himmel und so denkt Jesus und so denkt der Heilige Geist. Das müssen wir unterscheiden. Der Teufel möchte gerne irgendwann das Reich Gottes minimieren und unser menschliches Reich ein bisschen netter machen. Naja, ich bete vielleicht auch mal oder ich gehe auch zur Gemeinde oder ich tue auch Gutes. Und dann meinen wir, das wäre schon Reich Gottes. Nein, denken wir immer daran, das Reich Gottes empfangen wir nur durch den Heiligen Geist und durch Gnade. Gott möchte, dass wir da online bleiben. Ich drücke das mal so aus, ja. Das soll nicht runtergeladen werden. Jetzt lade ich mal das Reich Gottes gerade in mich rein und dann ist es in mir drin und dann rufe ich das irgendwie so ab oder als ob es ein Teil von mir wäre. Es ist immer, es ist immer da und ich tauche hinein. Ich bin immer in einer aktiven Haltung. Herr, ich möchte jetzt richtig empfinden. Ich möchte jetzt, dass deine Gedanken in mir offenbar werden und so weiter. Wir hatten dann drei bestimmte Dinge herausgenommen. Zum Beispiel, dass aus diesem kleinen Körnchen, aus diesem Senfkorn, so ein großer Baum wird. Das ist schon mal allein ein totales Wunder. Und wir haben über die Entwicklung der Christenheit gesprochen, über die Mönchsorden, über die Diakonie und über viele Dinge, wo kleine Dinge sehr groß geworden sind. Dann haben wir allerdings festgestellt, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende am Reich Gottes ist nicht, dass hier auf der Welt und in der Welt kleine Dinge groß werden, sondern das Entscheidende ist, dass das Große, was Gott tut, in der Ewigkeit verankert ist. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern im Himmel, wo sie nicht gefressen werden können. Und eine dritte und wichtige Sache war, säen tun wir, ernten tut Gott. Ich hatte über mein Erstaunen mit euch gesprochen, dass ich dachte, auch wir dürfen hier ernten. Und in der Tat kann das ja manchmal passieren, dass wir eine kleine Ernte hier oder da mal einbringen. Aber im Grunde, meistens ist es so, wir säen und säen bis an unser Lebensende und erwarten und hoffen zuversichtlich, dass in der Ewigkeit das alles einmal sein wird. Und noch eine letzte Vorbemerkung, dies alles geschieht in Christus. Das war ja längere Zeit auch schon mein Thema. Was bedeutet es, wenn wir in Jesus Christus drin sind? Und wenn wir in Jesus sind, dann sind wir im Reich Gottes. Wir können das Reich Gottes nicht für uns menschlich machen und tun, sondern es geschieht allein durch ihn, der in uns ist. Und das ist so in mir weiter gewachsen. Und ich möchte einmal so ganz kurz hier diesen Stamm uns zeigen. Hier ist irgendwie der Stamm dieses Gewächses. Und jetzt baut sich ein wunderbarer Baum. Der wird immer größer, der geht über alle Grenzen hinaus. Wir haben keine Ahnung, wie die Ewigkeit gestaltet ist. Und wir wissen, dass jeder Baum auch viele Wurzeln hat. Ein unglaubliches, manche sagen, und ich glaube, das stimmt auch, dass das Wurzelgeäst unter der Erde genauso groß ist wie die Baumkrone. Das Entscheidende ist jetzt aber, ihr Lieben, und jetzt wird es kritisch. Wir sind hier. So. Wir sind hier und hier ist eine Grenze. Hier oben ist die Ewigkeit. Hier ist die Ewigkeit. Hier ist unser sichtbares Leben. Zum Beispiel, dass wir jetzt hier im Gottesdienst sind, ist hier. Wie wir in diesen Gottesdienst gekommen sind, mit welcher Motivation, das ist hier. Und wie wir uns darauf vorbereitet haben. Vielleicht haben wir auf dem Weg hierhin noch einen Streit gehabt mit irgendjemand. Aber kurz bevor wir in die Bahnhofstraße eingebogen sind, haben wir noch irgendwie gebetet und das an Jesus abgegeben. Und das geschieht hier. Das hier ist der verborgene Bereich meines Innenlebens. Das ist der verborgene Bereich, der uns nicht zugänglich ist. Manchmal schickt Gott so ein paar kleine Funken oder ein paar Blätter fallen runter und wir merken, oh hoppla, Gottes Ewigkeit ist da. Solche Erweckungen sind immer wieder passiert in Toronto vor 1994 zum Beispiel. Oder ich habe manchmal solche Dinge erlebt, dass Gottes Ewigkeit auf einmal da war. Meine Mutter erzählte mir gestern hier so ein paar Wolken. Ein paar Blätter kommen von dem Baum hier runter. Meine Mutter erzählte mir gestern, als ich sie besuchte, Wieland, als ich vor ein paar Tagen draußen saß in meinem Rollstuhl, war die Heiligkeit Gottes für mich so stark spürbar. Ich habe gemerkt, dass er da war. Das ist wunderbar, wenn manchmal hier so Sachen hier runterkommen. Okay, und jetzt ist Folgendes. Dies hier ist der sichtbare Bereich. Ich mache das so ausführlich, dass wir das wirklich mitnehmen und es zu einem Lebensstil von uns wird. Ich weiß jetzt, ich fahre mit dem Auto nach Reda, ich fahre nach Hause, ich fahre irgendwo hin. Ich bin jetzt in der sichtbaren Welt. Aber in meinem Herzen ist die Ewigkeit im Glauben und durch den Glauben. Und ich bete und weiß, hier sehe ich hinein. Das heißt, das Sehen geschieht hierhin. Hier sehe ich und dann läuft es in unsichtbarer Weise und bringt eine Frucht hier in die Ewigkeit. Hier sehe ich eine gute Tat, irgendetwas Gutes. Und das verändert meinen Charakter. Aber Gott nimmt das und die Menschen sehen das gar nicht, was ich hier erlebt habe. Handlungen, Gebete, Motivationen, innere Überlegungen, Lobpreis, das kriegen die Menschen gar nicht, das weiß ich. Und die Menschen bekommen das aber nicht mit, aber Gott sieht es. Bei ihm ist der Schatz, hier sammle ich Schätze. Ich tue das allerdings nicht, um Schätze zu sammeln, sondern ich tue das, weil ich die Haltung Jesu in mir habe und ich gar nicht anders möchte. Ich sage zum Beispiel dem Herrn, er weiß, dass ich gerne eine schöne Amerika-Tour mal mit dem Wohnmobil mit meiner Frau machen würde. Richtig mal, am liebsten ein halbes Jahr lang. Oder Irland. Oder ich hätte, habe ich ja schon mal gesagt, alles. So, dann habe ich aber heute und gestern im Gebet gesagt, Herr, und wenn du mich abrufst vorher, wenn ich bis zum Schluss einfach diene den Menschen und dann falle ich tot um und bin bei dir, dann ist das gut. Denn nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja? Ich möchte gerne solche Reisen machen, aber das ist so ein menschlicher Wunsch, aber ich bringe den immer wieder im Gebet zum Herrn und weiß, er weiß schon, wie mein Leben abläuft. So, das sind hier die göttlichen Auswirkungen. Hier sind die göttlichen Auswirkungen. Merken uns das mal so ein bisschen. Jetzt schreibe ich mal hier ein Wort hin. So, jetzt vertut euch nicht. Was lest ihr da? Ach, du Vorsagerin. Das ist jetzt etwas schwer für unsere lieben nicht-deutschen, fremdländischen Menschen. Aber in jeder Sprache gibt es sowas, dass Betonungen eine andere Bedeutung in das Wort hineinlegen. Fangen wir mal mit Gebet an. Was ist Gebet eigentlich? Aus dem, was ich bis jetzt gesagt habe, kann das schon ein bisschen ersichtlich werden. Gebet ist weniger viele Worte machen. Jesus sagt, ihr Pharisäer, ihr macht so viele Worte, und die haben dann auch noch bestimmte Quasten unten an den Röcken gehabt. Und diese Quasten sollen eigentlich deutlich machen, dass sie ständig im Gebet sind. Und das drücken sie dann auch den Menschen gegenüber aus. Viel wichtiger beim Gebet als die Worte, die ich gemacht habe, ist die Motivation, in der ich gebetet habe. Die Motivation, diese innere Haltung. Will ich etwas von Gott? Oder möchte ich, dass er zu mir reden kann? Erwarte ich Dinge von ihm oder höre ich, was er von mir erwartet? Die Motivation in unseren Gebeten ist wichtig. Nochmal Pharisäer und Zöllner. Der Zöllner sagte nur, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dieses Gebet hatte eine mächtige Auswirkung im Himmel. Aber das andere, was bin ich für ein Mensch? Wir können vielleicht sogar sagen, lieber Gott, du hast so viel an mir getan und dann irgendwie, aber ich habe es ja auch dich tun lassen. Und schon ist wieder eine verkehrte Motivation dabei. Oder ein anderer Gedanke, Gemeinschaft mit dem Vater. Gemeinschaft mit dem Vater, dieser Leuchter, dieses wunderbare Herz. Indem ich in Gemeinschaft mit dem Vater bin und einfach ihn auf mich einwirken lasse, und dankbar bin, Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Faktor dabei, bin ich im Gebet, auch wenn ich gar keine Worte mache. Und nur noch ein Gedanke, hören, dieses Hören. Vater, was ist auf deinem Herzen? Und so weiter. Und dann werden wir Partner von Gott hier in dieser Welt. Ich habe mir noch ein Stichwort hier hingeschrieben. Mario Warnschaffe. Mario Warnschaffe ist ein ganz feiner Prediger in Bonn-Bad Godesberg. Er hat dort eine große Gemeinde aufgebaut, in der ich dermaleinst Jugendleiter war. Und eine Schwester schickte mir ein YouTube von ihm, einen Link dazu, wie er mit Muslimen auf der Straße redet. Das war sehr interessant. Ich merke, dass dieser liebe Mario den Koran nicht nur gelesen hat, sondern recht gut gelesen hat. Er hat mit einem belesenen Muslimen sich längere Zeit unterhalten und er konnte auch so arabische Worte und dann, ja, in Sure 34 steht dann im Vers sowieso. Jedenfalls, und dann kam ein Punkt, dann fragte der Muslime ihn, ja, wie oft beten Sie? Und dann sagte Mario, immer. Immer. Während Sie gerade eben gesprochen haben, habe ich gebetet für Sie, dass Gott Ihnen im Herzen begegnen möchte. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Gebet oder G-E-B-E-T. Und jetzt machen wir das auf einmal so. Dann heißt es gebet. Felix, that's different. Gebet is prayer. Gebet is give. Gebet, so wird euch gegeben. Was ist geben? Man kann Dinge geben und man erwartet, dass man etwas empfängt. Geben selbst ist auch noch nicht das, was es ist, sondern in welcher Haltung gebe ich? Was gebe ich? Zum Beispiel kann ich etwas tun, Jemand hat 1000 Euro und gibt davon 10 Euro. Was bedeutet das für den Menschen? Ein anderer hat nur 10 Euro und gibt sie komplett hin. Da gibt es ganz große Unterschiede. Gebet ist Hingabe. Und Hingabe heißt immer damit zu, hat immer damit zu tun, dass ich mich ganz als Mensch gebe, ganz investiere, ganz ein Teil davon bin. Meine Frau gibt sich im Moment an ihren Schwiegervater ganz hin. Sie ist totale Hingabe für den Schwiegervater. Eine Mutter, die ein kleines Baby geboren hat, gibt sich diesem Baby, dem kleinen Kind, komplett hin. Tiefe Hingabe. Hinter dem Geben steckt natürlich auch das Dienen. Wenn wir füreinander da sind, tun wir es in einer dienenden Haltung. Überhaupt ist Dienen überhaupt Haltung. Dienen ist nicht etwas tun, den Tisch decken, sondern Dienen im biblischen Sinne ist die Motivation dahinter. Vater, ich danke dir, dass ich für meine Geschwister hier etwas Gutes tun kann. Und ich gehe mal davon aus, dass die wunderbare Erstellung hier der Herzen und des Leuchters aus so einer Haltung entstanden ist. Ich möchte einfach der Gemeinde was Gutes tun und der Geist Gottes gibt dir eine Kreativität ein. Und da siehst du in einem Schaufenster zwei Kronen. Ach, die kaufe ich. Die passen gut auf diesen Tisch drauf. War das so? Toll. Und noch eine Sache beim Geben ist die Ausrichtung auf den Nächsten. Ist es so, ich gebe etwas, ich tue etwas, ich diene, um irgendwie etwas dafür zu empfangen von Menschen? Lob, Anerkennung. Ich meine, das ist alles menschlich. Und ich will das auch nicht schlecht machen, aber wir können lernen, wir können unseren Charakter entwickeln, den wir ja hier unten gesehen haben, und immer mehr, ein immer reicheres Wurzelwerk entsteht, weil unsere Haltung immer mehr verändert wird und unsere Motivation dabei. Die Ausrichtung auf den Nächsten ist das Entscheidende. So. Gehen wir noch einen Schritt weiter und ich muss diesen Baum, ich mache den jetzt nicht so schön, hier ist wieder diese Linie, hier ist der Stamm und ja, der Stamm muss unten ein bisschen dicker sein, stimmt's? So, ne? Einfach mal ganz einfach, so, das ist jetzt der Baum und das ist der unsichtbare Bereich, für den wir leben. Wir leben, unser Bürgertum ist im Himmel, wir leben im Glauben dafür. Dies hier ist der Bereich der Verborgenheit. Und diese Verborgenheit bestimmt unser Leben und sie ist Verborgenheit. Verborgenheit ist für mich eines der wichtigsten Charaktermerkmale des Reiches Gottes. Incognito heißt das, glaube ich, auf Lateinisch. Jesu Leben war ein Leben der Verborgenheit. Die zwei wichtigsten Handlungen, nämlich der Gang nach Gethsemane, in der Verborgenheit der Nacht, mit seinen Jüngern. Er löst sich von seinen Jüngern und geht ganz alleine, einen Steinwurf. Und da ist er und ringt mit seinem Vater. Das ist Verborgenheit. Das hohe priesterliche Gebet, in dem unser Herr Jesus die tiefsten Gedanken des Evangeliums geäußert hat. Das ist der Bereich der Verborgenheit. Dieser Bereich ist den Menschen draußen für die nicht sichtbar. Sie sehen das nicht. Wenn der Herr sagt, wenn du gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, dann meint er genau damit, lebe ein Leben in der Verborgenheit mit mir. Die Auswirkungen sind irgendwie da, aber ich sähe und ich investiere in die Verborgenheit. Von Maria, der Mutter Jesu, heißt es immer, und sie bewegte die Worte in ihrem Herzen. Dabei schwieg sie. Deswegen ist Schweigen manchmal wirklich besser als Reden, weil es in der Verborgenheit geschieht. In 1. Petrus 3, Vers 4 heißt es, da sagt Petrus, Der Schmuck von den Frauen soll nicht so sein, der äußere Zierrat wie Ohrringe, Goldgepränge und so weiter, sondern der verborgene Geist eines liebevollen Herzens, so ähnlich. Und als ich daran dachte, dachte ich, Petrus, wie würdest du diesen Vers schreiben, wenn du ihn heute schreiben würdest? Vielleicht würde er sagen, von euch Männern soll es nicht so sein, dass eure Ausrichtung und eure Liebe den äußeren, tollen, großen und schnellen Autos gilt, einer Machtposition in der Firma und ein angesehener Name unter den Menschen, sondern ein wunderbarer, tiefer, verborgener Geist der Hingabe und eine echte Gentleman-Likeness in eurem Charakter. So sollte es sein. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, auch in Bonn, in der Zeit, wo ich Jugendleiter war, der hieß Marian. Marian kam in unsere Jugendstunde und er war ein ganz liebenswürdiger Typ. Und er ist jetzt übrigens bei Mario Warnschaff Ältester in der Gemeinde. Auf jeden Fall, er kam immer zur Jugendstunde und wir sprachen mit ihm, aber es schien nicht zu passieren. Irgendwann dachte ich, Mensch, wann wird der Marian sich bekehren? Und irgendwann sprach ich ihn darauf an. Und dann sagte er, weißt du, vor mehreren Wochen war ich ganz still zu Hause und da habe ich gemerkt, dass der Herr mein Herz haben möchte und ich habe mich da einfach bekehrt, in der Verborgenheit. Und als ich heute Morgen sah, dass unsere liebe Luise und der Johannes wieder wegfuhren mit dem Auto, da dachte ich, wahrscheinlich holt er Helene ab. Und das ist ein verborgener Dienst. Sieht kein Mensch. Jetzt ist Johannes da, sitzt auf seinem Stuhl, macht in Kurzschrift seine Notizen, Luise auch. Aber sie haben einen wunderbaren, verborgenen Dienst getan. Überhaupt, was ihr tut an verborgenen Besuchen bei Gisela, bei Angelika und bei vielen anderen, das sind die Dinge, die vor dem Herrn so kostbar sind. Das Zweite ist die Hoffnung. Alle diese Dinge übrigens, die sehen wir ja hier in den verborgenen Bereich unseres Charakters. Das ist der Saat, die Saat, die wir immer wieder sehen. Wir sehen die Entscheidung zur Verborgenheit, wir sehen die Hoffnung. Jetzt möchte ich vielleicht das doch mal ganz gerne nachschlagen. Und zwar Römer Kapitel 5, Vers 2 und 5. Da heißt es, durch den wir, nämlich Herr Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstand erlangt haben und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe, warum? Nicht Prinzip Hoffnung, Ernst Bloch, sondern Hoffnung aller Bibel, aller Heiliger Geist, aller Jesus, aller Vater im Himmel. Ich hoffe auf die Herrlichkeit Gottes, aber ich sehe die Hoffnung in die verborgenen Kammern meines Herzens. Und in Vers 5 heißt es, dass diese Hoffnung nicht zur Enttäuschung führt, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. All das geschieht durch den Heiligen Geist. Hoffnung. Und noch eine wunderbare Stelle dazu, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7. Denn wir wandeln hier noch nicht in der Welt des Schauens, sondern in der Welt des Glaubens. Oder umgekehrt, wir wandeln hier in dieser Welt nicht in der Welt des Schauens, sondern des Glaubens. Wir glauben, wir säen Glauben in unseren inneren Menschen hinein. Dies ist der innere Mensch. Ja? Ich stelle das mal da durch ein Herz. Hier ist der inwendige Mensch und der hat Auswirkungen in die Ewigkeit. Wir leben hier im Glauben und noch nicht im Schauen. Und ganz eng damit zusammen ist das Dritte, nämlich Mut. Und dazu lesen wir in dem fünften Kapitel, 2. Korinther Kapitel 5, den 9. Vers. Weil das so ist, weil wir in der Welt des Glaubens leben, darum bieten wir allen Eifer auf. Mögen wir uns schon in der Heimat oder in der Fremde befinden. Wir sind mutig, wir sind eifrig. Ich nehme einfach mal das Wort Mut, das gefällt mir gut. Courage, Mut. Mut heißt, im Angesicht der Grenzen unseres Lebens zu investieren. Deswegen kommt auch Investition gleich danach. Mut, weil ich mutig bin und eifrig bin, investiere ich, auch wenn ich nichts sehe. Ja? Denkt an ich kann immer wieder von Beispielen von mir erzählen, aber denkt einfach mal, ihr seid in einer Gemeinde und es sind wenig Menschen da und da ist eine Gebetsstunde und du gehst hin und es sind nur 2 oder 3 Leute und du hast 10 erwartet, aber das stört dich gar nicht. Du bist mutig, du betest, du investierst, du gehst weiter. Und deswegen kommt, da fällt mir das letzte Wort, glaube ich, ein, Beharrlichkeit. Das ist ein schwieriges Wort. Beharrlichkeit, was heißt es denn auf Englisch? Consistency, ja? Consistency, beharrlich, consistent and persistency. Persistent, beharrlich. Im Deutschen steckt das Wort harren drin. Guckt mal in der Konkordanz in der alten Luther-Übersetzung, wie oft das Wort harren in der Bibel steht. Ich harre des Herrn. Oder als ich in Nöten war, harrte ich des Herrn. Und hier unten, so habe ich mir auch hingeschrieben, das mache ich jetzt mal mit Blau, damit man das ein bisschen sehen kann. Hier unten ist nämlich Gebet. Gebet. Mit dem Schwerpunkt auf Bet, Gebet. Und Gebet. Ist das anschaulich? Ich denke ja. Das können wir mitnehmen. Ich finde solche Bilder immer, für mich selber ist es eine ganz große Hilfe. So, und jetzt. Bitte was? Ja, dann hört ihr die Predigt vom letzten Sonntag an. Geht das? Ja? Der Same ist das Wort Gottes. Was ist der Same? Ja, das ist gut. Ich denke, der Same ist tatsächlich, der hat mit Wort zu tun, mit Botschaft. Sag mal, wenn ich jetzt ungläubig bin und ich komme, ich treffe einen Menschen und der ist Christ geworden. Und er spricht mit mir und redet zu mir über Jesus Christus und über die Hoffnung und über Vergebung. Und auf einmal treffen mich diese Worte, ja, und sie bewirken in mir etwas. Und ich gehe nach Hause und da wächst in mir ein Gedanke, dass Gott wunderbar ist, dass es ihn gibt. Und ich denke darüber nach und das ist schon ein Same, den ich in mein Herz bewusst hineinsehe. Das tue ich übrigens mit meiner Vernunft und mit meinem Verstand. Das heißt, der Same von diesem Menschen fällt nicht auf den Weg daneben, er fällt auch nicht unter die Dornen, sondern er fällt in ein fruchtbares Herz und wächst dort auf. Und dann fange ich an, in der Bibel zu lesen und immer wieder fallen Samen in mich, die Samen gehen in mir auf, bilden in mir einen Baum und dieser Baum bringt ja wieder Samen hervor. Aber Same, würde ich sagen, ist das Wort. Ich überlege, ob ich jetzt eine neue Zeichnung mache oder ob ich die noch ein bisschen weiter verunstalte. So, wenn wir diese Dinge alle investieren, dann empfangen wir täglich neue Kraft. Ja, wir empfangen täglich neue Kraft, schon im sichtbaren Bereich. Der Herr begegnet uns, wir werden mit Freude erfüllt, wir singen Lob, Preis, Lieder. Alles das, was hierhin gesät ist, wirkt sich im Sichtbaren aus. Empfangene Freude vom Vater wirkt sich aus in Fröhlichkeit und in Dankbarkeit. Und dazu muss ich jetzt noch einmal die Verse, die wir am letzten Sonntag schon hatten, 1. Korinther 15, lass mich das, das ist das zweitletzte, was ich euch sagen möchte, und zwar 1. Korinther 15, 42 bis 44, gewaltige Verse. Ebenso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Menschen sehen nicht, was du tust, aber es wird auferweckt in Ehre, in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein seelischer, natürlicher Leib. Auferweckt wird ein geistlicher Leib. Diese Witwe mit dem Schärflein, mit diesem kleinen Geldstück, säte den Leib des Geldes in diesen Klingelbeutel. Das war Hardware, das war was Fassbares. Gott nahm es und weckte es auf in eine himmlische Gabe. Die Dinge, die wir hier sehen, haben eine Auswirkung in die Ewigkeit. Und ich möchte gerne abschließen mit einer ganz tollen Geschichte aus dem Alten Testament, ein paar Verse jedenfalls, und zwar 1. Könige Kapitel 19 von Vers 1 bis 8. Lasst das mal auf euch wirken. 1. Könige 19 von Vers 1 bis 8. Als nun Ahab, ein König in Israel, der Isebel, nämlich seiner Frau, alles mitteilte, was Elia getan hatte und vor allem, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte, da schickte Isebel einen Boten an Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich künftig und jetzt strafen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit mit deinem Leben ebenso verfahre, wie du mit dem Leben eines jeden von ihnen verfahren bist. Da geriet Elia, der wunderbare große Gottesmann, in Furcht. Auf einmal wurde er wie ein kleines Kind und machte sich schnell auf den Weg, um sein Leben zu retten. So ist es mit uns auch. Als er dann nach Beersheba, das schon zu Juda gehört, gekommen war, ließ er seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort angekommen, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich den Tod. Es ist genug. Nimm nunmehr, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Hierauf legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Aber plötzlich rührte ihn ein Engel an und sagte zu ihm, stehe auf, iss. Als er nun hinblickte, sah er zu seinen Häuptern auf einem heißen Stein ein geröstetes Müslibrötchen von Lechtermann. Einen Brotkuchen liegen, einen gerösteten, das ist wichtig, ja? Das ist bei uns zu Hause so, meine Frau braucht kein geröstetes Brot und mir sollte man am besten alles rösten, und zwar bis es fast schwarz ist, ja, also zumindest dunkelbraun. Das muss knackig sein zwischen den Zähnen. Geröstet, ein Brotkuchen und daneben ein Krug mit Wasser. Er aß also und trank und legte sich wieder schlafen. Es reichte wohl noch nicht, aber Gott ist gütig. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte, steh auf, iss, sonst ist der Weg für dich zu weit. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb, wo er in eine Höhle ging und darin über Nacht blieb. Ich finde es eine wunderbare Geschichte. Du investierst in der Verborgenheit. Du hast Hoffnung. Du bist mutig. So wie Elia und du investierst wie Elia. Aber irgendwann kommt die Anfechtung und scheint dir alles rauben zu wollen. Und dann ist Gott da. So wie du vorher in die Ewigkeit gesät hast, so kommt die Ewigkeit auf einmal zu dir in deine Verborgenheit und stärkt dich, dass du weitermachen kannst. Und damit ein Pfund, ein Zentner, ein Reichtum an Herrlichkeit investiert wird in der Ewigkeit. Ja, ich wünsche mir, dass diese Gedanken mit dem Samenkorn, mit diesen kleinen Dingen, die ich sähe und die in mir Frucht bringen und in anderen und durch die wir Schätze im Himmel sammeln, uns begleitet und unser Leben weiter verändert. Amen.